Hallo und herzlich willkommen bei Agatha's Memories. Das ist mein Podcast über das Werk und das Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast, schön, dass Sie dabei sind, schön, dass ihr dabei seid. Die heutige Folge ist Folge Nummer 124. Nach der Sonderfolge vom letzten Mal betreten wir nun tatsächlich das Jahr 1933. Für Deutschland und Europa ja irgendwie auch ein Schicksalsjahr und ganz zufälligerweise oder vielleicht auch nicht zufälligerweise auch das Jahr, in dem Agatha Christie an einem völlig unwahrscheinlichen Ort eine Ahnung davon bekommt, was die nächsten Jahre vor allem für Deutschland, aber auch für Europa und die Welt bringen werden. Aber der Reihe nach. Diese Folge wird zwei Teile haben. Im zweiten Teil wird es dann um die nächste Kurzgeschichte mit Parker Pyne gehen. Aber im ersten Teil zunächst werfen wir einen kurzen Blick auf das, was sich im Leben von Agatha Christie 1933 so abspielen wird. Es ist nämlich, naja, wie fast alle Jahre in den 30ern, ein aufregendes und produktives Jahr. Zunächst mal, vielleicht noch relativ unspektakulär, sie kauft ein weiteres Haus. 58 Sheffield Terrace in Kensington. Dort lebt sie in den Jahren 1934 bis 1941 zumindest zeitweise. Ansonsten vermietet sie dieses Haus. Das macht sie ja immer wieder. Sie kauft Häuser, sie hat zeitweise 8 Häuser. Gleichzeitig, sie vermietet einen Teil davon und in anderen wohnt sie, wenn sie nicht gerade im Orient ist. Dieses Haus in 58 Sheffield Terrace steht heute noch und man kann eine blaue Plakette dran sehen, dass Agatha Christie dort gelebt hat und zumindest von außen, finde ich, sieht es sehr schick aus. Es ist übrigens das erste Haus, das fand ich ganz interessant, in dem Agatha Christie ein eigenes Arbeitszimmer und einen eigenen Schreibtisch hat. Bisher hat sie dort geschrieben, wo es eben passt und sei es im Esstisch oder im Garten, wo auch immer. Außerdem schreibt Agatha Christie 1933 2 Romane unter ihrem eigenen Namen, darunter Mord im Orient Express. Sie bereitet 2 Kurzgeschichtensammlungen zur Veröffentlichung vor, darunter Parker Pyne Investigates. Und dann ist da noch Unfinished Portrait. Diesen Roman veröffentlicht sie unter dem Pseudonym Mary Westmacott, das ist ja der zweite Roman unter diesem Pseudonym, und sie arbeitet darin über weite Strecken ihre Ehe auf. Also es ist ein hoch autobiografisches Werk. Sehr spannend. All diese Bücher, Kurzgeschichtenbände, von denen ich gerade gesprochen habe, erscheinen 1934. Aber es ist ja nicht so, dass 1933 nichts erscheint. Ein Roman, mehrere Kurzgeschichten. Agatha Christies Produktivität wird dadurch nicht gebremst, dass sie einen Teil des Jahres gar nicht in England ist, sondern im Irak. Auf der ersten selbstständigen Ausgrabung ihres Mannes Max. Der Nahe und Mittlere Osten wird in diesen Jahren zu so etwas wie ihrer zweiten Heimat und die Archäologie wird ihre zweite große Leidenschaft. Sie wird später ein ganzes Buch zu ihren Ausgrabungen veröffentlichen, sozusagen Autobiografie Teil 1. Das ist als Geschenk für Max gedacht, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn ich dieses Buch vorstelle, werde ich dann natürlich den Ausgrabungen eine ganze Folge widmen. Hier reiße ich nur an, wie wichtig diese Erfahrungen für sie sind, bei all der Ambivalenz, die in diesen Tätigkeiten auch liegt. Max Mallowan will sich einen Namen machen, als junger, aufstrebender Archäologe, und das geht am besten mit einer eigenen Ausgrabung und so spart man sich auch die Reibereien mit doch sehr, sehr selbstbewussten, eigensinnigen, manchmal sehr skurrilen Archäologen und ihren Frauen. Diese Ausgrabung findet dann nicht direkt in Ninive statt, wo damals alle graben und wo ja auch Max selbst schon gegraben hat, sondern ganz in der Nähe, bei einem vergleichsweise unscheinbaren Tell, also Hügel, namens Archpachia. Heute liegt Mosul in der unmittelbaren Nachbarschaft. Diese relativ kurze, aber ebenso erfolgreiche wie umstrittene Ausgrabung schildert oder illustriert sehr schön eine ganze Menge, was die Arbeit von Max Mallowan in dieser Zeit betrifft. Zunächst mal das Geld. Das ganze Unternehmen kostet 2000 Pfund und das ist eigentlich relativ billig. Zur Erinnerung, nur wenige Jahre zuvor kauft Agatha Christie ihr erstes Auto für 500 Pfund, also ein Viertel dieser Summe. Also wenn man will, könnte man sagen, die ganze Unternehmung kostet 4 Autos. Aber auch wenn das jetzt vielleicht nicht die Riesensumme ist, auch so eine Summe ist nicht leicht aufzutreiben. Es werden Geldgeber akquiriert und einen nicht unbeträchtlichen Teil steuert Agatha Christie selbst bei. Und zwar 100 Pfund offiziell. Und dann gibt es da noch einen anonymen Beitrag von 500 Pfund. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass auch da Agatha Christie dahinter steckt, die ihrem Mann jetzt nicht so das Gefühl geben möchte, dass er völlig von ihr abhängt. Und naja, natürlich gab es immer auch die Gerüchte, dass Max nur was mit Agatha Christie angefangen hätte, um irgendwie seine Ausgrabung zu finanzieren. Insofern eine große anonyme Summe. Und auch in den kommenden Jahren fließt dann ein nicht unbeträchtlicher Teil der Einnahmen der Schriftstellerei in die Ausgrabung. Aber Agatha Christie kann sich das unbedingt leisten und sie hält es vor allem für gut angelegtes Geld, denn sie hat ja selber großen Spaß an der Archäologie und sie entdeckt mit Max durch diese Unternehmungen etwas, was sie mit Archie zuletzt bitter vermisst hat, ein gemeinsames Abenteuer. Zu Beginn all dieser Unternehmungen hat sie keine Ahnung von Archäologie. Ich erinnere daran, dass ihr erster Aufenthalt in Ägypten, in Kairo, letztlich, sie hat überhaupt gar kein Interesse an irgendwelchen historischen Bauwerken oder Kunstschätzen, sondern sie will einfach nur flirten und freut sich darüber, dass sie tanzen kann und dass sie auch den einen oder anderen Heiratsantrag kriegt. Aber das ist 1933 natürlich lange vorbei. Jetzt ist sie fasziniert von diesen Zeugnissen untergegangener Kulturen. Sie liest sich ein, sie nimmt Zeichenkurse, um die Fundstücke maßstabsgetreu wiedergeben zu können. Und sie ist fasziniert von der Schaffenskraft der längst gestorbenen Menschen. Und an diesem kleinen Hügel geht es nicht um die großen Hochkulturen, sondern es geht um die prähistorische Zeit. Und sie ist unglaublich beeindruckt von der Schönheit der Keramik, der Teller, Vasen, Becher und so weiter, die dort gefunden werden. Und sie finden dort eine riesige Menge gut erhaltener Töpferwaren. Also es muss irgendwie so ein Töpfergeschäft gewesen sein, was durch einen Einsturz eines Hauses eben zerstört wurde. Aber gerade durch den Einsturz und dass die Balken dann da drüber liegen, ist eben ganz vieles wunderbar erhalten. In ihrer Autobiografie schreibt Agatha Christie sehr eindrucksvoll, wie sie das Genie dieser Zeit bewundert, und sie bewegt die Frage nach dem Warum und nach der Motivation dieser Menschen, die sie plötzlich dazu motivierte, solch wunderbare und einzigartige Dinge zu schaffen. Welche Sehnsüchte und Hoffnungen hatten sie? Und das sprach dann wieder das an, was ja auch in ihren Werken steckt, diese Frage nach dem Warum, nach der Triebfeder von Menschen. Insofern war sie weit mehr als eine Geldgeberin oder die liebende Ehefrau des Ausgrabungsleiters. Gleichzeitig muss man sagen, diese Ausgrabung ist aus heutiger Sicht auch fragwürdig. Die Irakistin war in diesem Jahr 1933 selbstständig geworden, sein nationales Selbstbewusstsein erwacht und Max gelingt es dann nur ganz knapp, die Genehmigung für die Ausfuhr der Fundstücke nach England zu bekommen. Und er und seine Kollegen können dieses Interesse, die Kunstgegenstände im Land zu behalten, überhaupt nicht verstehen. Sie kapieren das einfach nicht, denn sie sind ja der Ansicht, dem Land und seiner Kultur einen Gefallen zu tun, indem sie die Zeugnisse der Vergangenheit nicht nur nach neuesten wissenschaftlichen Methoden ausgraben und dadurch sicherstellen, sondern ihnen auch im britischen Museum oder wo auch immer ein wunderbares neues Zuhause zu geben. Und dass jetzt der Irak sagt, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen das selber hier in unserem eigenen Museum behalten, wo vielleicht die Bedingungen jetzt nicht so ganz ideal sind wie in London, aber das versteht Max einfach nicht. Allerdings muss zu seiner teilweisen Ehrenrettung gesagt werden, dass er sich an einen negativen Bescheid auch gehalten hätte. Er hätte sich geärgert, natürlich, aber er hätte nicht jetzt damit angefangen, die Fundstücke aus dem Land zu schmuggeln. Ganz im Unterschied zu früheren Archäologen, also gerade so die erste Generation, die einfach mitgenommen haben, was sie wollen, ohne irgendwen zu fragen, denn da war ja die Macht des britischen Empire dahinter. Und Max geht auch nicht einfach los, sieht einen Hügel und fängt an zu graben, sondern natürlich gibt es da einen Eigentümer des Hügels und da gibt es dann lange und komplizierte Verhandlungen, bis die Genehmigung zur Ausgrabung erfolgt und natürlich macht man das dann auch nicht kostenlos. Trotzdem brachten die Archäologen, also Max und seine Kollegen, waren ja in der Regel Männer, mit ihrem Starrsinn die britischen Diplomaten und die ja gute Beziehungen zu dem jungen Staat wollen, manchmal doch zur Verzweiflung. Was die Ausgrabungsmethoden betrifft, hält Max sich viel zugute auf seine vorsichtige und wissenschaftliche Herangehensweise und trotzdem kommt eine spätere Ausgrabung in den 70ern zu dem Schluss, dass er in seinem Elan doch einiges an Fundstücken zerstört hat. Aber auch das ist natürlich klar, die Methodik entwickelt sich weiter und im Vergleich zu früheren Generationen sind Max und all die ja sonst so an der Grabungsstelle beteiligt waren, doch sehr vorsichtig und überlegt vorgegangen. Und natürlich wäre die Ausgrabung ohne einheimische Arbeitskräfte nicht denkbar gewesen. Und auch hier ein zwiespältiges Bild, vor allem aus unserer Sicht. Agatha Christie, das hatte ich ja schon angedeutet, hat natürlich eine Entwicklung durchgemacht von dem Teenager, der in Kairo nur tanzen will. Und sie will auch nie die typisch englische Touristin sein. Das ist ja, das schreibt sie in ihrer Autobiografie auch. Es ist ihr ein Gräuel, sozusagen dort im Mittleren Osten nur mit Engländerinnen und Engländern zusammen zu sein und sozusagen London in Bagdad zu machen. Sie will das Land und sie will die Menschen dort kennenlernen. Sie hat großes Interesse und auch Respekt für die einheimische Bevölkerung, aber dennoch, wenn man ihre Autobiografie liest, dann hat man den Anschein, da ist doch in ihrer Beziehung zu den Einheimischen etwas Überlegendes und Bevormundendes. So eben diese Meinung ihrer Zeit, dass man als Vertreterin einer zivilisierten Kultur doch irgendwie was Besseres ist. Bei all dem Respekt, den sie für die Menschen dort hat und auch der differenzierten Sichtweise. Aber wie gesagt, deshalb finde ich es auch sehr schwierig, sie zu verurteilen, denn verglichen mit der überwältigenden Mehrheit ihres Landsleute ist ihre Haltung sehr differenziert. Direktor des Museums in Bagdad, das um ein Haar die Fundstücke der Mallowans bekommen hätte, war damals übrigens der deutsche Archäologe Dr. Julius Jordan. Interessanterweise ist weder in der englischen noch in der deutschen Wikipedia ein Hinweis darauf zu finden, dass er gleichzeitig der Führer der irakischen nationalsozialistischen Partei war. Ich wusste nicht mal, dass es eine solche gegeben hat. Und in seiner Funktion als Museumsdirektor begegnet er den Mallowans und Agatha Christie berichtet in ihrer Autobiografie ganz kurz von einer Begegnung, die sie mehr als entsetzte. Sie beginnt damit, dass sie ihn als kultivierten, gebildeten und angenehmen Mann kennenlernt. Aber dann kommt das Gespräch auf Deutschland und dessen jüdische Bevölkerung. He said, "You do not understand. Our Jews are perhaps different from yours. They are a danger. They should be exterminated. Nothing else will really do but that." I stared at him unbelievingly. He meant it. It was the first time I had come across any hint of what was to come later from Germany. Sie verstehen das nicht, sagt Dr. Jordan. Vielleicht sind ihre Juden anders als unsere. Sie, als unsere, sind eine Gefahr. Sie sollten ausgerottet werden. Nichts anderes wird das Problem wirklich lösen. Ich starrte ihn ungläubig an, berichtet Agatha Christie. Er meinte es so. Es war das erste Mal, dass ich einen Hinweis darauf bekam, was später von Deutschland ausgehen würde. Und es scheint so, dass Agatha Christie daraufhin vorsichtiger wird mit der Beschreibung von Menschen jüdischen Glaubens in ihren Werken, auch wenn sie sich nicht ganz frei machen kann von den Stereotypen ihrer Gesellschaft. Und, wie gesagt, sie nutzt diese Stereotypen und Klischees gelegentlich, um ihre Leserinnenschaft in die Irre zu führen. Während Agatha und Max im Irak sind, erscheinen in den USA und in Großbritannien weitere Geschichten mit Parker Pyne. Das Besondere an ihnen ist, dass sie zum ersten Mal ihre Eindrücke des Nahen und Mittleren Ostens in ihre Kurzgeschichten einfließen lässt. Folgerichtig sind die Kurzgeschichten bei ihrem ersten Erscheinen in Großbritannien überschrieben mit »The Arabian Nights of Parker Pyne« und »More Arabian Nights of Parker Pyne«, als auf Deutsch etwa »Tausend und eine Nacht mit Parker Pyne«. Die erste Geschichte spielt auf dem Weg dorthin und heißt bei ihrer Erstveröffentlichung im United Kingdom »On the Orient Express«, im Orient Express. Später im Sammelband Parker Pyne Investigates ist ihr Titel Have You Got Everything You Want? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Beide Titel sind je auf ihre Weise passend. Die Geschichte spielt im Simplon Express, der auch Orient Express heißt. Wie in den folgenden fünf Geschichten ist Parker Pyne im Urlaub. Er holt sich davon, andere Menschen glücklich zu machen. So ist zumindest der Plan. Aber das hat ja auch Hercule Poirot immer wieder festgestellt, solche Pläne sind in der Regel zum Scheitern verurteilt. Parker Pyne macht natürlich Urlaub ohne seine Mitarbeitenden. Wir werden also weder Miss Lemon noch Mrs. Oliver, Madeleine de Sara oder Claude Luttrell begegnen. Das ist irgendwie schade und es beraubt Parker Pyne auch vieler Möglichkeiten. Er kann sich eben nur auf seinen Verstand verlassen. Das funktioniert aber wunderbar. Und er wird außerdem, und vielleicht gerade deswegen, in diesen Geschichten nun tatsächlich zum Detektiv. Parker Pyne Investigates passt also endlich. Die Hauptperson dieser Geschichte ist Elsie Jeffries, eine junge, gut aussehende, reiche Amerikanerin, leider sehr unglücklich. Das Unglück scheint sie aber plötzlich überfallen zu haben. Sie bewegt sich wie in Trance, starrt ins Leere und nimmt den Schaffner, der ihren Pass sehen will, gar nicht wahr. Sie ist Passagierin im Simplon Express, der von Paris nach Istanbul verkehrt, besser bekannt unter dem Namen Orient Express. Im Zug begegnet sie einem beleibten, fröhlichen Mann und als sie seinen Koffer sieht, liest sie darauf den Namen J. Parker Pyne. Und das erinnert sie an irgendwas. Wir werden übrigens nicht erfahren, wofür der Buchstabe J, also J, steht. Als Elsie Jeffries nun Mr. Pyne im Speisewagen gegenüber sitzt, erinnert sie sich an die Zeitungsanzeige, die wir, wenn wir die bisherigen Geschichten gelesen haben, schon gut kennen. Are you happy? If not, consult Mr. Parker Pyne. Wieder ist es die Persönlichkeit von Parker Pyne, diese Ruhe, die von ihm ausstrahlt, die sein Gegenüber zum Reden bringt. Selbst Elsie, die mit ihrem Ehemann schon oft über die Anzeige gelacht hat. Und außerdem, if Mr. Parker Pyne were a charlatan, but he looked nice. Und wenn nun Mr. Parker Pyne ein Scharlatan wäre, aber er wirkte so nett. Ausgerechnet der Ehemann, die beiden sind erst relativ kurz verheiratet, ist Grund ihres Unglücks und das irritiert Elsie auch, denn eigentlich sind sie doch glücklich. Auch wenn ihr Ehemann ernst und sehr tugendhaft ist, aber er ist doch so gut aussehend und einfach nur wunderbar. Aber dann entdeckt sie auf einem Löschpapier den Abdruck einiger Worte in der Handschrift ihres Ehemanns, Wife, Simplon Express, just before Venice would be the best time. Ehefrau, Orient Express, gerade vor Venedig wäre der beste Zeitpunkt. Parker Pyne und Elsie Jeffries einigen sich, dass es ihnen nun nichts anderes übrig bleibt, als darauf zu warten, dass der Zug sich Venedig nähert und natürlich überstürzen sich die Ereignisse. Im Mittelpunkt steht eine rätselhafte Frau, offenbar aus Osteuropa. Wieder mal Klischees, die von Agatha Christie eingesetzt werden und man weiß nicht so genau, was man davon halten soll. Am Ende ist alles wieder gut. Mrs. Jeffries ist wieder glücklich und ihre Ehe stabiler als zuvor. Mr. Pyne hat die Situation gerettet, obwohl Mrs. Jeffries zwischendurch doch sehr an ihm zweifelt. Eine nette kleine Geschichte mit einem interessant gezeichneten und charakterisierten Ehepaar. Auch wenn es wieder mal dieses Männer- und Frauenbild ist, das wir bei Agatha Christie sehr oft finden. Mr. Jeffries ist ein prinzipiell grundehrlicher, solider, naiver junger Mann, leider schwach wie so viele Männer bei Agatha Christie. Und die Botschaft ist, dass Frauen eigentlich keine Männer wollen, bei denen sie nicht befürchten müssen, dass sie untreu sein könnten. Na, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Mr. Pine ist so sympathisch wie immer. Er fühlt sich noch nicht so recht wohl in seiner Rolle als Detektiv und seine fehlenden Fremdsprachkenntnisse sorgen schon für das eine oder andere humorvolle Missverständnis. Ach, eigentlich finde ich es schon schade, dass Agatha Christie nie versucht hat, ihn wirklich zu einer Serienfigur auszubauen und ihm mehr Raum zu geben in einem Roman. Aber gut, sie hatte ja nun Hercule Poirot und den ja auch alle haben wollten, und dann auch Miss Marple, die bis jetzt mehr so in ihrem Hinterkopf noch herumspukt und ja noch ein paar Jahre braucht, bis sie wirklich ins Zentrum ihrer Werke rückt. Wie auch immer, in der nächsten Folge, also in der nächsten Kurzgeschichte, die ich vorstellen werde, setzt Parker Pine seine Reise fort und er kommt nach Damaskus. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.